So, ich habe heute für meine Predigt ein Thema gewählt. Und das Thema heißt Dabei und doch daneben. Dabei und doch daneben. Ich habe es nochmal anders formuliert. Man kann doch so sagen, im Zentrum und doch ganz weit entfernt. Ich habe meiner persönlichen Bibelleser Markus gelesen und da bin ich über drei Texte gestolpert, die relativ gut zusammenpassen. Und da dachte ich mir, da halte ich einmal eine Predigt dazu. Wir wollen heute sozusagen drei Perlen aus der Perlenkette des Markus-Evangeliums uns herauspicken und da mal gemeinsam drüber nachdenken, vielleicht sogar ins Staunen kommen über Dinge und dann vielleicht sogar ins Fragen. Im Gottesdienst, man kann ja die Bibel verschieden benutzen, man kann seine App haben. Ja. Ich nehme meine Bibel und ich finde es immer gut, wenn man mitliest, auch wenn Leute mitlesen. Ja. Man hat sogar, ich habe gerne einen Rotstift, markiere mir Stellen, einfach Ermunterung. Wenn man liest, kann man dann mal auch eine Stelle anstreichen und bleibt dann vielleicht schneller haften. Okay, gut. Markus 14. Markus 14, Abvers 3. Genau, ja. Übrigens noch eine kurze Information. Heute werdet ihr dabei sein, wie eine Erfüllung einer Vorhersage von vor ca. 2000 Jahren mit weltweiter Reichweite erfüllt wird. Also ihr werdet heute erleben, wie sich eine Aussage, eine Prophezeiung erfüllt, die vor ca. 2000 Jahren gesagt wurde. Ihr werdet das live erleben. Wir lesen Markus 14, Abvers 3. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Dinare verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was macht ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Eine Hinterzimmergeschichte in Judäa, in der Wohnung von Geschwistern. Da sagt, handelt eine Frau etwas ungewöhnlich, das hat weltweit keine große Bedeutung. Diese Geschichte wurde damals von Jesus vorhergesagt, wird weltweit verkündigt werden. Und ja, seid dabei, dass sich das heute erfüllt. Und das wurde erfüllt in den letzten Jahrhunderten, immer wieder. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Israel, sondern weltweit. Das hat sich erfüllt. Das, was so unwahrscheinlich klang damals. Warum soll dieses unbedeutende Ereignis weltweit bekannt werden? Es ist eingetroffen. Und wenn ihr mit Leuten mal über die Bibel sprecht, über die Zuverlässigkeit der Bibel, vielleicht wäre das mal ein Gedanke oder ein Hinweis. Siehst du, damals ist es gesagt worden, ist genau passiert, millionenfach, vielleicht sogar milliardenfach, keine Ahnung. Das ist also eingetroffen. Jesus sagte vorher, was sich millionenfach erfüllte, weltweit ein kleines, unbedeutendes Ereignis, aber es ist tatsächlich eingetreten. Warum? Weil Jesus der Herr der Weltgeschichte ist. Er kennt die Zukunft, er gestaltet die Zukunft und er hat Gegenwart und Zukunft in seiner Hand. Deshalb ist das, was er damals gesagt hat, tatsächlich eingetroffen, weltweit. Und wir erleben das, konnten es erleben. Und andere können es erleben. Jesus hat mal gesagt, das ist in Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Er ist der Herr der Weltgeschichte. Er ist der Herr des ganz Großen, der ganz großen Geschichte. Er ist aber auch der Herr deines Lebens, deiner persönlichen Geschichte, deiner Gegenwart, deiner Zukunft. Ein kleiner Nebengedanke noch zu dieser Geschichte, bevor ich dann auf das komme, was mir eigentlich wichtig ist. Also wir haben ja diese Geschichte gelesen, die ist ja auch bekannt. Da salbt eine Frau Jesus mit einem kostbaren Öl, 300 Denare schätzen die Jünger, das sind also, ein Denar ist ein Tageslohn ungefähr, also wenn man heute umrechnen würde, ein Jahresgehalt heute, ja, das ist schon ziemlich viel. Das hat diese Salbe an Wert. Und die Jünger hatten sich aufgeregt, das ist doch eine Verschwendung, dass das Jesus gegeben wird. Das hätte doch den Armen gegeben werden können, das wäre viel sinnvoller gewesen, viel hilfreicher, hätte viel mehr bewirkt in dieser Welt. Jesus hätte mit Vers 8, oder die Geschichte hätte mit Vers 8 aufhören können, wo Jesus sagt, sie hat alle Zeit, sie hat getan, was sie konnte, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Wäre doch okay gewesen. Nein, aber Jesus macht weiter. Jesus sagt dann diese Verheißung, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Wir lesen, oder wir sehen hier etwas von dem Charakter Jesus. Das ist eine Frau, die wurde von seinen Jüngern angegriffen. Sie wurde ein bisschen runtergemacht. Mensch, was machst du? Du bist doch nicht ganz dicht, dass du so viel Geld für Jesus drauf gibst. Das ist doch die Haltung, die dahinter steckt. Und Jesus sieht das. Jesus sieht, was auf diese Frau einprasselt. Und Jesus greift das auf, vor den Augen seiner Jünger. Wahrlich, was diese Frau getan hat, weltweit wird davon geredet werden. Jesus stellt sich zu dem, ich sag mal, Ausgestoßenen, zu dem Schwachen, zu dem, der Leid erträgt. Ja? Da stellt er sich zu und gibt dieser Frau diese große Anerkennung. Was du getan hast, hör nicht darauf, was die anderen sagen, ja? Wie sie mit dir umgehen. Weltweit wird davon geredet werden. Jesus wertet auf. Ja? Jesus nimmt da, wo Verletzung da ist, dann nimmt er das in seine Hand und behandelt das, wertet das auf, kümmert sich drum. Die Jünger. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Das ist der Text aus Markus. In Matthäus 26 erfahren wir die gleiche Geschichte. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Aus dem Markus-Text, das klingt so allgemein, die Anwesenden, aber wir sehen hier, es waren die Jünger, die das gesagt haben. Und in Johannes 12 kriegen wir noch eine weitere Einzelheit mit. Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, warum ist dieser Salbe nicht für 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden? Also, diese Aussage kommt von den Jüngern. Und es scheint offensichtlich eine gewisse Dynamik drin gewesen zu sein. Wahrscheinlich war es so, dass Judas anfing. Judas war ja für die Finanzen der Jüngergruppe verantwortlich. Und das heißt auch, er war ein Dieb, er schaffte beiseite. Er war vielleicht der Initiator, aber die anderen Jünger machten mit, wie uns Matthäus berichtet. Da schritt auch keiner ein. Da sagte keiner, sag mal Judas, du redest Blödsinn. Weißt du, was dich da gebührt? Keiner macht es. Entweder stillschweigend oder vielleicht sind sie sogar mit eingestimmt. Wir haben hier zwei Personengruppen. Einmal Maria. Maria hat erlebt, wie Jesus ihren gestorbenen Bruder vor kurzem erst zum Leben erweckt hat. Maria ist eine sehr emotionale Frau, wie wir aus den Evangelien sehen. Und in Johannes 10, in dieser Geschichte, wo ihr Bruder wieder von den Toten auferweckt wird, sehen wir, wie Jesus mit ihr so ganz persönlich umgeht, ja? Wie er mit ihren Zweifeln umgeht und wie er ihr dann sagt, wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da ist so eine Interaktion, so ein Umgang mit ihr. Ja? Also Maria hat ihre persönliche Geschichte, ihre Erfahrung mit Jesus, Und deshalb ist sie auch nicht verwunderlich, dass sie so stark, so groß reagiert, ja, ein ganzes Jahresgehalt. Also ich weiß gar nicht, wie sie da rangekommen ist, wie sie das Geld dafür alles beschafft hat und wie lange sie gespart hat, keine Ahnung. Aber sie macht was ganz Großes. Und wir können es auch nachvollziehen nach dem, was sie erlebt hat. Und wir sehen im Gegensatz dazu die Jünger. Haben sie auch so was Großes erlebt wie Maria? Petrus hat erlebt, wie Jesus zu ihm nach Hause kam und seine Schwiegermutter geheilt hat. Sie haben erlebt, wie Jesus Kranke heilte. Wie Jesus damit das Leben von Kranken von Grund auf veränderte. Leute, die aufgrund ihrer Krankheit ausgestoßen waren aus dem sozialen Leben, kamen wieder zurück, waren in der Gesellschaft angenommen, weil sie wieder gesund waren. Die Aussätzigen, ja, oder die blutflüssige Frau. Da ist Leben grundsätzlich verändert worden. Sie haben erlebt, einige von ihnen, drei, auf dem Berg der Verklärung, wie Jesus verherrlicht wurde. Sie haben eine Ahnung davon bekommen, welche Glorie, welche Majestät, welche Herrlichkeit Jesus gebührt und hat. Sie haben seine absolute Macht über den Naturgewalten erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus unerklärliche Wunder getan hat. Ja? Bisschen Brot, ja? 2 Fische, 5 Brote und 5.000 Leute, oder wahrscheinlich 10.000 Leute, ja, werden satt davon. Sie hatten in den Jahren, wie sie jetzt mit Jesus zusammenlebten, wahrscheinlich waren es so knapp 3 Jahre, da haben sie erlebt, wie Jesus mit ihnen ganz persönlich umging. Jesus war doch nicht immer abgesondert im Zimmer nebenan und die Jünger schliefen nebenan auf Matratzen oder so, sondern Jesus lebte doch Gemeinschaft mit ihnen. Und da ist er ganz persönlich mit ihnen umgegangen, individuell, einzeln. Das haben sie erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus gerechten Umgang mit seinen Feinden hatte, nicht verachtend, mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, die ihn zu Fall bringen wollten. Hätten die Jünger nicht eigentlich energisch widersprechen müssen? Hätten sie nicht Einspruch erheben müssen, jetzt in dieser Situation, wo jemand sagt, das ist doch Verschwendung, dass Jesus das bekommt? Oder hätten sie nicht beschämt daneben stehen müssen und Maria Anerkennung zollen müssen? Mensch, Maria, du hast recht. Hätten wir eigentlich machen müssen. Aber danke, dass du das machst. Das wäre doch recht gewesen, oder? Wisst ihr, die Jünger waren dabei. Die waren bei Jesus 3 Jahre. Und sie waren doch daneben. Sie haben nicht verstanden, wie viel Wert, wie viel Wertschätzung, wie viel Würde Jesus eigentlich gebührt. Maria hat das verstanden, aber die Jünger nicht. Sie haben sich so geäußert. Ich hoffe, dass ihr jetzt mein Thema versteht. Dabei und doch daneben, im Zentrum und doch ganz weit entfernt. Und ich möchte diese Frage auf uns übertragen, eine Parallele ziehen. Wir sind dabei, viele von uns, seit Jahren schon, zum Teil als Kinder hier reingekommen in die Gemeinde. Wir sind dabei, wir haben Gemeinschaft erlebt. Ja? Jeden Sonntag im Gottesdienst und noch viele andere Veranstaltungen, was weiß ich. Wir haben die Bedeutung des Sterbens Jesu verstanden. Wir wurden zur Buße geführt. Wir durften erkennen, dass wir Sünder sind vor Gott, wo so viele um uns herum an Gott vorbeigehen und uns für lächerlich halten. Wir haben tiefe Gemeinschaft mit Geschwistern erlebt. Wir haben mit Jesus Erfahrung gemacht, Gebetserhörung erlebt. Wir haben vielleicht sogar gemerkt, wie Jesus seinen Finger auf wunde Stellen in unserem Leben gelegt hat, wie er uns korrigiert hat, wie er uns verändert hat. Wir sind vielleicht sogar befreit worden von Abhängigkeiten. Wir haben klaren Durchblick bekommen durch das, was in dieser Welt geschieht und haben verstanden, dass nicht das, was uns eingeredet wird, die Wahrheit ist, sondern dass die Dinge wirklich ganz anders sind. Wir haben Durchblick bekommen. Wir haben Segnungen in der Gemeinde bekommen, freien Zugang zum Wort Gottes und noch vieles, vieles mehr. Und die Frage an uns ist, welchen Wert hat Jesus für dich? Welchen Wert hat Jesus für mich? Zeigt unser Leben nicht vielleicht, dass uns vieles andere viel wertvoller ist? Unterhaltung, Spaß, Ablenkung, Genuss, Hobbys, vielleicht sogar Sünde? Natürlich haben wir keine Möglichkeit, Jesus so zu salben, wie diese Frau es tat. Wir haben nicht die Möglichkeit, ein Jahresgehalt ihm ganz persönlich zukommen lassen. Wir können spenden, klar. Aber Maria konnte das auf eine viel deutlichere Art und Weise tun. Das können wir nicht. Aber haben wir auch Möglichkeiten, zum Ausdruck zu bringen, wie viel Jesus mir wert ist? Zum Beispiel ihn suchen, Gemeinschaft mit ihm haben, still vor ihm zu werden, ihm zur Verfügung stehen oder Teil seines Handelns zu werden, mit dabei zu sein, wo Jesus etwas tut, wie er uns mit einbezieht in sein Handeln, wo wir ihm dienen dürfen und wo wir uns freuen können über das, was Jesus tut. Das möchte Jesus. In Kolosser 2, 9 und 10 heißt es, in ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Gott möchte, dass wir in der Fülle, die in Jesus wohnt, Anteil haben, dass wir das miterleben dürfen, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Das ist sein Plan, das sind meine Gedanken. Glauben wir das oder suchen wir noch ganz woanders nach Erfüllung, nach der ganzen Fülle? Dabei und doch daneben. Lassen wir diese Fragen ein Stückchen an uns ran. Gibt es da Parallelen oder ist das bei uns ganz anders? Sind wir vielleicht in einer ähnlichen Situation wie die Jünger oder ist es anders? An der Stelle möchte ich meine Predigt unterbrechen und möchte mit euch gemeinsam ein Lied singen. Wir haben es vor einigen Jahren mal kennengelernt, ist gar nicht in unserem Liederordner drin. Das heißt, Herr, du bist mir teurer als Silber. Herr, du bist mir wertvoller als Gold. Herr, du bist mir wertvoller als Reichtum und nichts, was ich begehre, ist dir gleich. Danach wollen wir noch Brotbrechen haben und uns daran erinnern, das, was Jesus für uns getan hat. Und danach nochmal ein Lied singen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Und damit vielleicht sogar persönlich ein Stückchen Ausdruck geben, dass unsere Haltung sein soll. Nach dem Brotbrechen wollen wir keine Gebetsgemeinschaft haben, sondern einfach nur Zeit, dass jeder ganz persönlich für sich was sagen kann, beten kann. Ja, das war die Unterbrechung. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder wach und wir können weitermachen. Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Die Frau Maria hatte ein Jahresgehalt etwa in einem Augenblick drangegeben, geschenkt. Ja. Wir können es ins Kleingeld ummünzen. Jeder Tag kann ein Tag sein, wenn wir mit Jesus leben, indem wir für ihn leben. Ja. Okay, ja, dabei und doch daneben, ich sagte drei Perlen aus der Perlenkette des Markus-Evangeliums. Ich möchte jetzt lesen Markus 14, 27 bis 31. Markus 14, 27 bis 31. Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm: Wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachdrücklich: Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle. Jesus sagt etwas voraus. Er sagt ihnen: Ihr werdet alle Anstoß nehmen an mir. Petrus vorweg: Nein, überhaupt nicht, passiert nicht. Und die anderen stimmen dann letztlich ihm mit ein. Wem sagen sie das? Jesus. Schon in seiner Kindheit, 12 Jahre alt, war er im Tempel. Er stellte Fragen, die Leute waren da, die Schriftgelehrten, Pharisäer hörten zu. Und sie, wie es hier heißt in Lukas 2, alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. 12 Jahre. Und er hat so viel verstanden, dass die erwachsen waren, lange studiert hatten, baff waren.
Markus 1, 22, am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Jesus tritt auf in einer Synagoge, die Leute hören zu über das, was er sagt, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Die Leute sind baff. Der redet ganz anders als das, was wir bisher gewohnt sind. Da ist Vollmacht. Der hat was zu sagen. Der hat was verstanden. Und die Jünger erleben das 3 Jahre lang, wie Jesus redet zu den Leuten. Wie er den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn in eine Falle locken wollen, wie er mit ihnen umgeht, wie er sie einfach schachmatt legt. Sie kommen einfach nicht weiter bei ihm. Die kriegen ihn nicht. Und die Jünger? Jesus sagt ihnen was? Ihr werdet in dieser Nacht alle Anstoß nehmen an mir? Jesus, nein. Ich weiß es besser. Ich nicht. Hast gut, viel Gutes geredet, aber ich nicht. Und sind felsenfest davon überzeugt. Die waren 3 Jahre dabei, wie Jesus geredet hat. Sie wissen, dass er das drauf hat, dass er alles weiß. Die sind doch nie, sind mal kleine Lichter gegen ihn. Aber jetzt, an der Stelle hast du dich mal getäuscht. Leute, versteht ihr? Dabei und doch daneben, im Zentrum bei Jesus, da ist die Fülle der Weisheit, der Wahrheit. Und die sagen, du irrst dich, ich weiß es besser. Dich dabei und doch daneben, wie kann das so sein? Ja? Und auch an der Stelle möchte ich uns so, noch eine andere Stelle, ja. Niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Kann es sein, dass es uns vielleicht manchmal ähnlich geht? Wir haben das Wort Gottes, wir haben vieles gehört, wir haben vieles verstanden. Und doch meinen wir manchmal, wir wissen es besser. Wir brauchen uns nicht auf das einzulassen, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat. Wir wüssten es besser. Vielleicht tun wir es unbewusst, vielleicht gar nicht bewusst, aber vielleicht unbewusst. Da sagt uns der 1. Petrusbrief, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Hoppla, der Schöpfer des Universums ist besorgt für mich. Aber ich mache mal lieber meine Sorgen und guck mal, wie ich zurechtkomme. Dabei sagt er ganz klar, wirf deine Sorge auf ihn. Ja? Oder die Bibel sagt, wir sollen nicht schlecht über andere reden. Und doch lassen wir uns dazu verleiten, mal wenn wir unter uns sind, mal über den einen oder anderen, über seine Defizite oder über seine Fehler zu reden. Oder die Bibel sagt, wir sollen die Zeit auskaufen, wir sollen die gut nutzen. Und stattdessen stehen wir in der Gefahr, sie mit manchen unnützen Dingen anzufüllen, zum Teil auch mit Dingen, die schädlich für uns sind. Matthäus 5, Vers 8 sagt, glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wir erleben den Zusammenhang zwischen Reinheit im Herzen und der Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen, also irgendwie Gott nahe zu sein. Ein reines Herz bewahrt und hilft. Und wir lassen doch manches an Schmutz, an Sünde rein in unser Leben, was eigentlich gar nicht gut ist, obwohl wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Oder wir wissen, was Sünde ist und tun es trotzdem. Versteht ihr die Parallele? Wir wissen so vieles und doch verhalten wir uns manchmal so, dass wir es besser wüssten, weil wir nicht danach richten. Und ich möchte noch eine andere Stelle lesen, wo es nochmal ganz speziell wird, ein paar Verse weiter, Markus 14, Vers 32 bis 42. Ab Vers 32, Markus 14, und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Wir sind hier mitten in der Zeit vor seiner Gefangennahme. Wir kriegen nochmal einen Einblick in die Situation, wie es ihm geht, wie er auf das, was auf ihn zukommen wird, zugeht, wie er das mit Gott bespricht, wie er ringt darum, diesen Weg zu gehen, ein ganzes Jahr dazu zu haben. Aber in dieser Geschichte erfahren wir auch noch etwas, weil Jesus seinen Jüngern etwas deutlich machen möchte. Er braucht sie ja als Unterstützung. Sie sollen mit ihm wachen und beten, ihn unterstützen im Gebet und erlebt, wie sie doch einschlafen. Und an der Stelle macht er ihnen deutlich, wacht und betet, damit ihr gewappnet seid gegen Versuchung. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Deshalb, ich will es mal ganz allgemein sagen, er sagt ja nicht nur für diese Situation, sondern ganz allgemein, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Achso, das wollte ich noch nicht. Und Jesus fordert damit im Prinzip zu einem gesunden Lebensstil heraus. Er sagt, Wachsamkeit und Gebet, das ist etwas, was uns bewahrt vor Versuchung, was uns bewahrt im Glaubensleben. Und ich möchte das mal zweiteilen. Das eine ist Wachsamkeit. Wir sollen wachsam sein in unserem geistlichen Leben. Wir sollen uns nicht einwickeln lassen, einlullen lassen von dem Zeitgeist. Und wir sollen beten. Nicht nur ab und zu, sondern wir sollen ständig beten. Und ich will dazu noch eine Stelle aus Kolosser 4, Vers 2 lesen. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das ist ähnlich. Hier ist auch von Wachsamkeit und von Gebet die Rede. Paulus betont es hier nochmal. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also seid wach im Gebet mit Danksagung. Und ich möchte es mal so sagen, wir werden aufgefordert, ein Gebetsleben zu haben. Es ist gut, Gebetszeiten zu haben. Also Zeiten, wo man sich bewusst mal zurückzieht und Gebet und Gott betet, ja, Dinge anbefiehlt, Fürbitte tut oder Anbetung praktiziert, Gott anbetet. Ich möchte es gerne noch ein bisschen weiter fassen, dass wir ein Gebetsleben führen. Dass wir, dass unser ganzes Leben, unser Alltag praktisch durchzogen ist von Gebet, indem wir immer wieder danken, wie es die Kolosserstelle eben sagte, ja, danken. Einmal für die Dinge, wo wir sagen, hoppla, dass mir das passiert ist, super, aber auch für die vielen Kleinigkeiten, ja, die uns passieren, die nicht selbstverständlich sind, aber die auch da sind, ja. Oder das ständige Abgeben von Sorgen, oder das Anbefehlen von Wegen, von Aktivitäten. Ich habe irgendetwas zu tun und weiß nicht genau, wie es ausgehen wird. Aber ich sage, Vater, ich weiß nicht, wie es gehen wird. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Bewahre mich. Ich befehle es dir an. Sei bei mir und nimm diese Sache in deine gute Hand. Oder mich bewegen auf Fragen und ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. Und ich bin mit Gott im Gespräch. Kann es sein, dass das der Weg ist? Und bin sensibel. Erlebe, wie Dinge passieren, die ich da irgendwie einordnen kann. Vater, würdest du mir das vielleicht sagen? Und bin mit Gott so im Gespräch und komme vielleicht auf Antworten. Merke, wie Gott mich führt. Ein Gebetsleben. Das ist das, was ich mir wünsche für mich und auch für uns. Und eben dieses gesamte Paket, wachsam sein, damit wir gewappnet sind gegen Versuchung. Und das gerade dadurch, dass wir ein gepflegtes, ein gutes Gebetsleben führen. Drei Augenblicke, drei Situationen, wo wir gemerkt haben, wo Jünger nicht aufgepasst haben. Petrus hätte auch an dieser Stelle jetzt noch, ja, wo er nochmal merkt, ich bin eingeschlafen, ich habe Jesus nicht ernst genommen, hätte er nochmal merken können, hoppla, was Jesus mir kurz davor gesagt hat, ich passe lieber nochmal auf, hat er nicht gemacht, ja. Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wir, wo wir ganz nah bei Jesus sind, dass wir doch nicht irgendwie entfernt sind, sondern dass wir ganz dicht bei Jesus sind, dass wir ja, ihn ernst nehmen in dem, was er uns sagt, dass auch sein Wert, seine Kostbarkeit, der Stellenwert, der ihm eigentlich gebührt, dass das auch in unserem eigenen Leben so da ist, so praktiziert wird und ja, dass wir in einem engen Leben wachsam und immer wieder dankbar mit ihm gemeinsam leben. Amen.